Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Hartschnack-Podcasts. Mein Name ist Gerald und ich begrüße euch zur mittlerweile 7. Folge meines kleinen Solo-Formats, dem Schwarzen Kanal. Ja, und wie ich kürzlich mit Erschrecken feststellen musste, liegt die Nummer 6 dieser Reihe doch mittlerweile ganze 8 Monate zurück. Der Zeit, in der ich eigentlich auch während der Winterpause speziell wenigstens 1 bis 2 Folgen raushauen wollte. Aber es bleibt, wie es ist. Mich alleine und ohne guten Gesprächspartner vors Mikro zu sorgen, das ist nach wie vor so eine kleine Herausforderung für mich. Deswegen natürlich auch jede halbseitige Begründung zum Prokrastinieren dann auch dankbar aufgegriffen wurde. Selbstverständlich wird die Arbeit dadurch nicht weniger und neben der üblichen Menge ignorierbarem Müll wurde ja dann doch auch die eine oder andere hörenswerte Neuveröffentlichung bzw. Neuauflage an den Start gebracht. Deswegen wir an dieser Stelle also Schluss machen mit all dem wunderbaren Müßiggang, kurz dem Intro lauschen und danach dann auch voll einsteigen. So denn, bevor wir allerdings mit Musik loslegen, da werfen wir wie auch schon beim letzten Mal noch einmal zügig einen Blick in unser Gästebuch und kümmern uns um ein paar Kommentare, die uns unter unserer letzten Folge hinterlassen wurden, in dem Fall die zur Erstauflage des Sturmes Reigen. Und hier führte unser Stammhörer, unsere Stammhörerin, Las Miranda denn Sevilla, zu Recht an, dass es doch 24 endlich mal an der Zeit wäre, in neue Aufnahmehardware zu investieren. Und ich verspreche, dass das auch auf meiner Seite früher oder später noch so passieren wird. Manu ist in der Hinsicht ja schon längst up-to-date. Die Tonqualität besagter Festival-Rückschau, die war allerdings keinem beschissenen Mikro geschuldet, sondern einfach unerwarteten Kompatibilitätsproblemen. Weshalb das Klangergebnis sicherlich suboptimal war, allerdings nicht meiner Knausrigkeit geschuldet, in diesem Fall jedenfalls. Die gute Wenla O. ließ uns darüber hinaus wissen, dass Warlodge auf jeden Fall so mindestens ungefähr roundabout 45 Minuten gespielt hätten, und dass wir doch einfach mal die Uhr lernen sollten. Und ich schwöre, eigentlich habe ich das auch drauf mit den Ziffern, bevor ich das 23 durch 38 auf meiner Casio allerdings fertig ausgerechnet hatte. Da war der Gig irgendwie schon vorbei. Ja, und jetzt mal ernsthaft, ob nur eine halbe oder eine Dreiviertelstunde, ich bleibe im Endeffekt dabei. Für mich persönlich waren die tatsächlichen Headliner dieses Wochenendes andere Bands, deswegen sich diese arg subjektiv eingefärbte Ungenauigkeit sicherlich eingeschlichen haben mag in unserem Bericht, aber hiermit zumindest richtiggestellt sei. Apropos richtigstellen, Sven Lauterbach 1447 warf darüber hinaus noch kurz ein, dass WOTUFA, also das Kürzel des Austragungsortes, für VEB Wolltuchfabrik Neustadt Orla stand. Wäre das an dieser Stelle also der Vollständigkeit halber auch nochmal erwähnt. Und abschließend sei Hörer Nordblut übrigens versichert, dass ich mich nach wie vor so ein kleines bisschen dafür schäme, dass Navaharian, die, wie wir es auch schon in der letzten Folge angesprochen haben, im Prinzip eigentlich alles richtig machen, bei mir nach wie vor immer noch nicht gezündet haben. Dass sie allerdings mit zu den ersten gehörten, die Roben auf der Bühne getragen haben, das war mir tatsächlich neu. Wäre allerdings auch nicht ungewöhnlich, dass jemand mit einer guten Idee um die Ecke kommt, jemand anders diese abkupfert, selbige dann an den eigentlichen Initiatoren vorbeiziehen und man selbst plötzlich als der Imitator dasteht. Ja, was soll ich sagen? Nicht mit unseren Hörern, hier werden solche Wahrheiten doch dennoch knallhart aufgedeckt. Ein kleines Dankeschön geht übrigens auch nochmal raus an den guten Mann, der mich am 2. Festivaltag ganz spontan mit dem 1. Fragezeichen Rachetod-Demo bedacht hat. Ja, daheim aufgelegt hat dieses kleine, stilsicher in schwarz-rot gehaltene Tonband doch nämlich tatsächlich aus dem Stand jene alten Tage vor meinem Auge Revue passieren lassen, als kantige und unbequeme Mucke wie diese quasi zur permanenten Hintergrundbeschallung eines jeden gepflegten Festivals gehört hat. Und für den Umstand, dass man die Band weder bei Metal Archives noch bei Bandcamp noch bei Discogs oder sonst wo findet, gibt es von meiner Seite aus sowieso gleich nochmal einen extra Punkt. Gut, alles klar, soviel dazu und jetzt machen wir auch wirklich weiter mit Musik. Ja, und da haben sich in letzter Zeit auf sonderbare Art und Weise auch wieder diverse Veröffentlichungen in meine vier Wände geschlichen, die alle irgendwie so ein bisschen in diese Kategorie, ja, die klingen irgendwie nach vielen, die aber dann trotzdem nicht gleich wieder rausgeflogen sind, einfach weil man sich irgendwann doch eingestehen muss, dass vermutlich nicht jeden Tag das Rad neu erfunden wird. Ja, darunter waren dann so Alben wie Giants of Merc beispielsweise, der Kanadier von Veer, geschrieben V-E-R, das kürzlich über Rotting Misery verlegt wurde und bei aller Qualität dann doch eine ziemlich deutliche frühe Immortal-Schlagseite aufwies. Oder beispielsweise auch das Album Awaken the Black Flame von Unhallowed, das letztes Jahr schon über Folter kam. Und eine, ja, wer hat es erraten, ganz genau, ziemlich offensichtliche Affinität zum Sound eines gewissen Herrn Nödweit aufwies. Ja, und dann war da natürlich auch noch der gute Herr Svater Dautus, dessen diverse Bands und Projekte vermutlich den meisten hier ein Begriff sein dürften. Und der irgendwann im letzten Jahr offensichtlich dann auch so einen derben Jeeper auf diesen typischen symphonisch-schnittigen Spät-90er-Black-Metal hatte, kurzerhand seine bekannten Dunstkreis mobilisierte und unter Schützenhilfe von Amor Fati dann die Band Secrets aus dem Boden stampfte, die dann anschließend mit ihrem Debüt Towards the Night Side so ein wunderbares Schmankerl für all jene konzipiert haben, denen alles, was damals nach der Anthems to the Walking at Dusk kam, irgendwie so ein bisschen doch auf den Sack gegangen ist. Und ja, das ist nicht neu und das gewinnt auch keine Originalitätspreise. Aber ich bin mal ganz ehrlich, wenn es die richtigen Knöpfe drückt und genau die Art von Stoff ist, ohne die ich auch einfach nicht so wirklich kann, ja, dann muss ich sagen, ziehe ich die kompetente Hommage dann doch irgendwie immer noch der krampfigen Selbstfindung vor. Ja, wenn wir jetzt im Folgenden allerdings so einen kleinen Blick nach Frankreich werfen, dann könnte man schon den Eindruck bekommen, dass unsere lieben Nachbarn im Grunde für jeden Vertreter der skandinavischen Schule wenigstens eine Band in der Pipeline haben, die sich im Grunde völlig ungeniert jeder genaueren Kategorisierung entzieht. Aber ich tippe mal, dass vermutlich genau das so Projekte wie die hier jetzt genannten Olatom Amispiria so interessant macht, die dieser Tage ihr Demo 3 unter anderem als LP auf Altare veröffentlicht haben und mit einer, wie ich finde, ziemlich mitreißenden und zudem auch noch knackig eingängigen Mischung aus irgendwie gelöster Euphorie und gleichzeitig manischer Wildheit aufwarten, die manche vielleicht sofort so irgendwie aufgrund ihrer Emotionalität in diese Post-Black-Metal-Ecke schieben würden, die allerdings mit diesem ja sauber produzierten Schonwaschgang-Zeug vieler dieser feuchten Handtücher im Grunde nicht viel zu tun hat, einfach weil man schlussendlich dann doch noch ein bisschen zu viel Kante hat. Für die Freunde der gestanzten Rille gab es übrigens kürzlich noch einen weiteren Grund zum Jubilieren, da mit Mond und Hoagasch gleich zwei unverzichtbare Klassiker der seligen Luna Aurora auf Vinyl wieder veröffentlicht wurden, als schmucke Picture-LPs im Cover mit Booklet und Poster und das alles für jetzt kommt's unter 25 Euro. Ja, und da fragt sich der gebeutelte LP-Enthusiast natürlich, wie ist denn dieses Wunder zustande gekommen? Ich meine, hatte man sich doch gerade im Falle des Albenkatalogs der Süddeutschen irgendwie schon so an Werte zwischen 28 und 48 Euro gewöhnt und das natürlich alles ohne erkennbaren Grund. Der Sachverhalt ist dabei relativ einfach erklärt, da besagte zwei Wiederveröffentlichungen eben nicht über diesen speziellen Vertrieb kam, wo man für seine 10-15% durchschnittlichem Aufschlag auch gerne mal bis zu 4 Wochen auf seinen Scheiß warten kann, sondern über Darkness Shall Rise, die ja mittlerweile ihre Produktion auch auf CDs und LPs ausgeweitet haben. Ja, und auch wenn ich deren Luxussegment, sprich ihren bisher veröffentlichten Tape-Box-Sets, immer noch so ein bisschen kritisch gegenüberstehe, so kann ich doch durchaus mit Fug und Recht behaupten, dass die Sets, die ich mir mittlerweile so für einen schmalen Taler dann doch geschossen und mit nach Hause geholt habe, dass diese Sets dann eben doch von der Qualität her zumindest absolut überzeugen konnten. Also immer noch teuer und auch immer noch irgendwie unnötig, aber zumindest keine Kundenverarsche. Und das kann man eben auch mit Fug und Recht von ihren bisherigen LP- und CD-Projekten behaupten. Übrigens gerade auch bei schnieken Aufmachungen waren, da sei an dieser Stelle auch nochmal das erste Demo von Nocturnus mit angeführt, die ihren Einstand kürzlich auf Sect Entropy gegeben haben, einem neuen und noch relativ unbeschlagenen DIY-Label aus NRW, die sich bei ihrer ersten Labelveröffentlichung aber definitiv nicht lumpen lassen wollten und dem hier präsentierten schroffen und herrlich kantigen Black Doom mit bedruckter schwarzer Kartonbox, mit Tape-Schuber und Pro-Tape plus Sticker gleich die passende Verpackung an die Seite gestellt haben. Aktuell ist das gute Stück auch noch erhältlich und sollte im Grunde von jedem angetestet werden, für den es in Sachen Kohlenschwärze gern auch nochmal eine Schaufel mehr sein darf.
Yeah.
definitiv keine Newcomer auf diesem Kanal, dürften allerdings die norddeutschen Shores of Ladorn sein, die im Grunde auch der Mundpropaganda nicht mal wirklich bedürfen, die dann im Dezember letzten Jahres mit ihrer Promo 23 aber so ein kleines Scheibchen mit an den Start gebracht haben, auf gerade mal 200 Einheiten limitiert, das, wenn auch nur als Anheizer gedacht, dennoch einmal mehr auch für mich unterstrichen hat, warum der Ruf dieser Band wohlberechtigt ist. Denn in den letzten Jahren ist man nicht nur stoisch seinen eigenen Weg gegangen, man hat parallel dazu auch das Kunststück fertiggebracht, bei aller Linientreue sich dennoch kontinuierlich weiterzuentwickeln, was die zwei hier vertretenen neun Stücke dann auch eindrucksvoll unter Beweis stellen. Zusätzlich gibt es noch ein ziemlich exzellentes Limbonic Artcover und mit Schattenwanderung noch ein feines Stück Ambient als Ausklang. Das Ding, das kann man wirklich machen. We'll be right back. Ja, an diesem Punkt innerhalb der Sendung muss ich jetzt einfach mal die Frage stellen, ob wir nicht alle irgendwann mal diese Phase in unserer musikalischen Sozialisierung hatten, an der wir unsere Kaufentscheidung vornehmlich von der Optik einer Veröffentlichung abhängig gemacht haben. Ich meine, hey, guck mal, ein schwarz-weißes Cover mit einem Typen im Corpse Paint und Armsturz mit Dachdeckernägeln, das kann ja nur geiler Scheiß sein. Oder auch, hey, guck mal, ein Necrolord-Cover, definitiv ein Klassiker. Ja, oft genug haben wir halt erst später bemerkt, dass selbst hinter passiger Optik sich oft nur redundante Scheiße versteckt. Aber es gibt sie eben doch immer noch, die Erstveröffentlichung von noch völlig unbekannten Bands, die nicht nur mit Können überzeugen, sondern eben auch mit einer schlicken Optik. Und dazu gehört beispielsweise auch das Debütalbum Drawed der estnischen Band Howl, die, wie sollte es anders sein, über meinen guten Freund Kruxator und dessen Label Warhorn erschienen ist. Ich glaube, der gute Mann würde wahrscheinlich ein nervöses Zucken bekommen, wenn er nicht auch noch die letzte estnische Underground-Band sein würde. Aber im Falle von Howl kann ich es ihm auch wirklich nicht verdenken, da deren grooviger Sound, der so irgendwo zwischen ja, Celtic Frost und Dark Throne liegt, nicht nur ja, ziemlich effektiv ins Innenohr geht, sondern auch mit einem prachtvollen Cover-Artwork um die Ecke kommt, das irgendwie jetzt auch schon so nach einer künftigen Vinyl-Veröffentlichung schreit. Das ist eine runde Sache, kann man gar nicht anders sagen.
We'll be right back.
Jawohl, und damit sind wir tatsächlich auch wieder am Ende der heutigen Ausgabe angekommen und damit auch bei dem obligatorischen Blick über den Tellerrand. Und der geht heute hin zu der britischen Doom-Band The River, die ihr Debütalbum Drawing Down the Sun bereits 2006 an den Start gebracht haben und ein paar Jahre später dann auch von mir entdeckt wurden, als das Northern Silence Sublabel Ice Like Snow die entsprechende LP-Version veröffentlichte. Und das gute Stück, das landet dann halt vornehmlich immer dann auf meinem Plattenteller, wenn es mir für meine Begriffe mal wieder ein bisschen zu gut geht. Und ich weiß schon, Doom muss bekanntlich nicht zwangsläufig ein Trauerspiel sein. Viele Veröffentlichungen des Genres zeichnen sich auch durch eine ja unbestreitbar erhabene Epik und Schönheit aus. Aber das einzig Bezaubernde an The River ist dann tatsächlich die Stimme von Vicky Waters. Auch die ist nun mal auch todtraurig. Und weil zusammen mit dem schweren Groove der Band spielend jedes Pflänzchen Euphorie platt, sich da doch irgendwie durch den Asphalt gezwängt hat. Ich finde, ein wunderbar tristes Album. Okay, damit soll es das auch gewesen sein für dieses Mal. Ich bedanke mich wie immer vielmals für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal.